Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Wieder eine neue Folge kuriose Filmfakten und heute klären wir unter anderem, warum John Travolta mehrere Tequila-Shots geäxt hat und sich auf den Boden eines Whirlpools gelegt hat und warum bei Seven $15,000 für Bücher ausgegeben wurden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet. Just listen.
Filmpalava. Willkommen bei der nächsten Folge Filmpalava, ein weiteres Trivia-Filmquiz, das dritte schon mittlerweile mit absurden Fragen rund um die Filmwelt, die der Niklas vorbereitet. Hallo Niklas.
Hallo Tom.
Und als wundervollen Supporter habe ich natürlich wieder meinen Lieblings-Marcel aus dem Darkroom dabei. Hallo Marcel.
Hallo Tom, hallo Niklas.
Ich würde sagen, wir fackeln auch nicht lang. Es gab ja schon mal zweimal einen Film-Trivia-Quiz und das könnt ihr euch da oben irgendwo anschauen. Aber wir haben auf jeden Fall Bock auf das jetzige. Let's go.
Wir starten direkt mit der ersten Frage des dritten Trivia-Filmquizzes. Warum verbrachte Hans Zimmer eine Woche allein in der Landschaft von Utah?
Utah, Amerika.
Utah. Also da ist ja viel Natur. Und der Hans, also ich kenne ihn ja persönlich, der Hansi, der mag einfach gerne die Natur. Ja, und wenn der sich ein bisschen inspirieren lassen will, gerade wenn es so in Richtung Western geht und sowas, dann streift er gerne mal durch die Landschaft und nimmt einfach so die Geräusche um sich herum wahr, um sich inspirieren zu lassen für seine Symphonie. Gut, haben wir's? Frage 2.
Ich denke aber tatsächlich, dass wir da sehr nah, wir sind auf der richtigen Fährte, würde ich schon mal sagen. Die Frage ist, ist das so Western-mäßig? Oder ist das einfach so Prärie oder?
Ich muss gerade überlegen, ob der Grand Canyon nicht sogar in Utah ist. Es ist auf jeden Fall die Region irgendwo. Das ist da im Westen. Und ich glaube, glaube ich auch an Kalifornien dran, an Nevada dran, irgendwo da liegt Utah. Also auf jeden Fall da westlich, aber nicht an der Küste, sondern im Inland.
Liegt das wirklich jetzt komplett irre? Der Grand Canyon ist in Arizona.
Arizona, okay. Aber das ist alles da, also Utah ist da auf jeden Fall auch irgendwo.
Ist es in der Nähe?
Ich sag mal so, von der Landschaft her ist das schon ein guter Guess.
Okay, ja. Das heißt, weil ich bin mir relativ sicher, dass dein Guess mit filmische Soundgeräusche aufschnappen, das wird auf jeden Fall richtig sein. Vielleicht hat er auch, geil fände ich auch, wenn er einfach eine Woche Urlaub gemacht hat. Wer weiß, kleine Fangfrage. Aber wahrscheinlich wäre dann noch spannend zu wissen, falls das stimmt, was für ein Film es gegebenenfalls sein könnte.
Ja, und was er da genau gemacht hat, würde ich gerne wissen.
Also was ich mir halt auch vorstellen könnte, ist, dass er nicht nur sich hat inspirieren lassen, sondern dass er tatsächlich auch irgendwie Aufnahmen gemacht hat und die dann irgendwie eingebaut hat oder so. Also da seid irgendwie, ich mache halt hier Originalaufnahmen von bestimmten, ja, Surroundings und baue die dann tatsächlich 1:1 in die Filmmusik mit ein, sodass es halt wirklich komplett wahrheitsgetreu sozusagen ist. Mhm. Realitätsgetreu. Jetzt hat nur die Frage, welcher Film?
Und da gibt es eine Menge leider zur Auswahl, ne? Also da sind wir nicht bei...
Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich auch nicht so ganz firm, bei welchen Filmen, die jetzt so in diese Richtung Western oder sowas gehen könnten, bei welchen da Hans Zimmer federführend an der Musik beteiligt war, um ehrlich zu sein.
Aber die Frage ist ja auch, es muss ja kein Western sein, es könnte ja auch sein, dass es, weiß ich nicht, die Szene auf irgendeinem Planeten bei Interstellar oder irgend so.
Sowas, was hat das wo die da, Landschaft passt. So die Farm am Anfang, diese Farm-Szene. Weil eigentlich so mit Western ist es ja eher Ennio Morricone und sowas, da ist man eher so in dieser Richtung unterwegs. Deswegen, da sehe ich jetzt Hans Zimmer auch gar nicht so. Also vielleicht wirklich eher sowas ganz anderes, sowas wie Interstellar, ist vielleicht gar nicht so blöd.
Oder der hat einfach nur vielleicht auch irgendwelche bestimmten Tiere da, die in Utah wohnen, interviewt. Nee, aber einfach ein paar Sachen aufgenommen und weil er Tiergeräusche irgendwie reingebracht hat. Obwohl ich glaube, wahrscheinlich sind so Natursachen treffender.
Ich würde gerne tatsächlich mal von Niklas wissen, fehlt dir jetzt einfach nur noch der Film oder ist auch das, was wir reden, völliger Unsinn?
Oh ja. Nein, also vor allem deine Idee mit dem, da dass er, sag ich mal, die Sounds so ein bisschen aufnimmt, ja, und sich ein bisschen inspirieren lässt, ist schon das Richtige. Mhm. Aber ich hätte gerne noch den Film und ich gebe jetzt mal so die Eingrenzung, dass es ein Film aus den letzten 5 Jahren ist.
Ach du Scheiße, aus den letzten 5? Wo war der denn alles mit drin?
Ja, das ist jetzt die große Frage, nämlich.
Das ist aus den letzten schon 5 Jahren.
Ich glaube, ihr müsst ein bisschen mehr die Landschaft zerdenken. Also ihr müsst mehr darauf honen, was das für ein Gebiet ist.
König der Löwen. Schade. Also es ist ja, also ich glaube, Utah ist doch das, wo so, du hast viel weite Fläche und dann hast du so diese Bergdinger, die so relativ gerade hochgehen. Also, oder nicht? Dachte ich. Vielleicht habe ich da auch völlig die falsche Vorstellung. Aber für mich ist Utah schon eher dieses Western-Setting, so rein vom optischen Style her.
Sucht mal verschiedene Begriffe für diese Landschaft.
Ja, ich weiß ja nicht mal, wie das so... Steppe.
Noch einen anderen?
Tiger und Tundra kenne ich noch aus dem Erdkundeunterricht.
Ihr habt den offensichtlichsten noch nicht
Wüste.
Genannt. Es ist eine Wüste.
Es ist eine Wüste.
Dune.
Dune ist richtig.
Jawohl.
Ja. Hans Zimmer hat die Filmmusik für Dune gemacht und hat sich in der Vorbereitung für Dune halt eine Woche nach Utah begeben, um die Geräusche der Wüste aufzunehmen, tatsächlich.
Okay. Und aber eine Woche ist echt lang. Also, dass er sagt, okay, ich mache da mal so ein, zwei Tage so ein bisschen Atmo, aber so eine komplette Woche da alleine chillen ist schon echt lang.
Ich habe da auch noch ein paar andere Fun Facts zu, weil das war wieder so ein Rabbit Hole, wo man runtergehen konnte, was Hans Zimmer alles in der Vorbereitung gemacht hat. Zum einen hat er abgelehnt, Tenet
Filmmusik dafür
zu machen. Wegen Dune.
Ah, ich wusste nicht mehr, ob er Tenet gemacht hat oder Dune, aber ich wusste, eins hat er abgelehnt.
Genau. Und genauso wie Danny Villeneuve abgelehnt hat, James Bond No Time to Die zu machen für Dune. Also für Dune.
Beides gute Entscheidungen.
Ja, für Dune haben beide quasi viel aufgegeben. Und ihr erinnert euch vielleicht noch an die Szene mit dem Backpipe. Wie heißt hier noch?
Dudelsack.
Dudelsack, genau. Den schottischen Dudelsack. Und es gibt eine Geschichte, dass weil wegen Covid das Studio in Hans Zimmers Privathaus machen mussten. Frag mich nicht, wie es genau dazu gekommen ist. Aber die Tochter hat wohl Dudelsack-PTSD, also eine traumatische Störung, weil ihr Vater die ganze Woche lang nur mit einem Dudelsack die ganze Zeit im Studio gespielt hat bis 5 Uhr morgens und niemand schlafen konnte in dem Haus. Also Hans Zimmer ist sehr weit gegangen in der Vorbereitung für die Filmmusik von Dune.
Das glaube ich. Ich frage mich allerdings jetzt sehr, wie sein Haus aussieht. Und weil er hat ja mehr als einen Dudelsack da mit Sicherheit. So, wahrscheinlich hat er ja jedes Instrument inklusive 3er Orgeln oder sowas da am Start. Hat er nicht einen schalldichten Raum? Oder hat er das bei der Tochter gespielt?
Also schalldichte Räume sind ja immer so eine Sache.
Ne? Ja, aber...
Gerade in privaten Umgebungen, wenn man sich hier so umguckt, das ist alles meistens alles andere als schalldicht.
Aber der hat ja auch ein bisschen Geld.
Aber hast du schon mal einen Dudelsack gehört? Weißt du, wie laut er ist? Dudelsäcke sind famos laut.
Famos? Das richtige Wort. Die sind absurd laut auf jeden Fall, das stimmt.
Ja, die sind richtig crazy.
Ja, aber ein Schlagzeug auch und es gibt trotzdem unfassbar...
Und Schlagzeuger hörst du immer. Es gibt keine schallisolierten Räume, wo du Schlagzeug nicht hörst.
Ja. Okay. Jetzt ist die Frage, wir sind hier gerade auf der Expertentreppe. Ich hoffe, Niklas zoomt hier wundervoll ein und man kann das spiegeltechnisch gut erkennen. Hüpfen wir runter oder bleiben wir auf der Expertenstufe?
Ich würde eigentlich sagen, ihr dürft ausnahmsweise mal auf der Expertenstufe bleiben, weil es war auch eine, ich muss auch sagen, ne, das war auch eine leichte Einstiegsfrage tatsächlich.
Ja, aber das stimmt.
In dem Fall, bis wir die nächste Frage haben, kriegst du den tollen Opferhelm dann.
Ja, das ist nur ein bisschen ein Problem, weil ich habe halt auch noch Kopfhörer auf, ne?
Aber ja, ich habe ja auch einen Kopfhörer auf.
Ja, aber das ist trotzdem ein Problem.
Ah nee, stimmt, letztes Mal hatten wir die Folge ohne Marcel, ohne
ich
Kopfhörer.
Ich mach mal ohne die. Sicher, vielleicht geht das.
Ja, das ist okay.
Es sieht, glaube ich, famos bescheuert aus, aber ich trage den Opferhelm, weil ihr nicht komplett verschissen habt.
Danke. Und weil wir Experten sind, kannst du sagen.
Jetzt neige ich ja ein bisschen dazu, die schwierigeren Fragen auszupacken. Aber ich habe extra dieses Mal ein bisschen leichtere Sachen genommen.
Das ist nett.
Weil ihr beim letzten Mal nicht so viel wusstet. Was nicht Marcells Schuld ist, weil er nicht dabei war. Tatsächlich.
Also meine Schuld.
Gut. Zweite Trivia-Frage. Es kommt ja häufiger vor, dass Filme und Schauspieler Probleme mit sich zeitlich überschneidenden Projekten haben. Doch bei There Will Be Blood und No Country for Old Men ist etwas recht Einmaliges passiert. Die Arbeiten an No Country for Old Men mussten für längere Zeit eingestellt werden und die Schuld wurde dem Dreh von There Will Be Blood zugeschoben. Was ist passiert?
Wahrscheinlich ist es zu einfach zu sagen, dass das parallel war und die ein gleiches Studio brauchten oder irgend sowas.
Das ist falsch, ja.
ich könnte mir vorstellen, bei There Will Be Blood. Das Gute ist, den habe ich tatsächlich noch ziemlich präsent, gerade so von dem, was da passiert. Und ich weiß, es gibt da eine Szene, wo die so ein komplettes Ölding quasi abfackeln, das so richtig in die Luft fliegt und so Kram. Also das ist richtig Action. Vielleicht haben die tatsächlich irgendwas, ja, wobei das kaputt zu machen, wenn andere das noch brauchen, ist auch ein bisschen fahrlässig, ne? Ich meine, das war ja schon geplant, dass das kaputt geht. Aber ich dachte, dass irgendwas tatsächlich so krass kaputt gegangen ist oder irgendwie halt wieder instand gesetzt werden musste, was länger gedauert hat, als irgendwie zu erwarten war. Und die anderen wollten das halt auch nutzen für einen anderen Shot. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob bei No Country for Old Men auch so eine alte, das waren ja diese alten, quasi diese Ölbohrdinger, ob die da sowas auch benutzt haben. Aber vom zeitlichen her könnte es passen, dass die irgendwie sowas da auch drehen wollten und dann halt dieses Ding viel länger gedauert hat, wieder instand zu setzen, als geplant war zum Beispiel. Dass sie gesagt haben, okay, wir machen da halt tatsächlich so Live-Action und springen das Ding einmal in die Luft. Aber keine Sorge, in der Woche steht das Teil wieder. Und dann ist da ein bisschen mehr kaputt gegangen als gedacht. Und dann mussten die halt sagen, ah, okay, dauert vielleicht doch eher so 3 Wochen bis einen Monat. Und dann mussten die halt warten.
Ja. Ich mag, wie du, je länger du geredet hast, dich immer weiter selbst widerlegt hast.
Ja, ja, ja. Ja, macht dann leider doch nicht so viel Sinn.
Ja, aber insgesamt so der Gedanke, dass die irgendwie das gleiche Setting haben, dass da gleiche Schauspielerinnen und Schauspieler waren oder gleiche Leute hinter der Kamera, ist ja schon mal eine Option. Oder ist das irgendwas ganz Absurdes anderes?
Also, ich meine, die Hauptdarsteller sind ja Daniel Day-Lewis und Paul Dano.
Genau, und bei There Will Be Blood ist es...
Das ist bei There Will Be Blood. Da sind die beiden.
Bei No Country for Old Men.
Bei No Country for Old Men weiß ich Javier Bardem noch. Ach, Tommy Lee Jones, glaube ich, auch, oder? Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht so ganz sicher. Ich glaube schon.
Den habe ich halt ganz lange nicht mehr gesehen. There Will Be Blood habe ich vor ein paar Jahren zumindest noch.
Ja, ist bei mir ähnlich. Ich habe No Country for Old Men auch jetzt länger nicht mehr gesehen.
Ich glaube, Josh Brolin habt ihr noch nicht genannt, die Hauptfigur.
Josh Brolin, stimmt, ja.
Aber... Ich sag mal, bevor ihr da zu sehr ins
Rabbit schaut. Es ist nicht Schauspielerin, Schauspieler.
Es ist keine Überschneidung von Schauspielern. Es wäre auch zu einfach gewesen.
Von Personen?
Ja, ja, ja.
Denn?
Nein.
Keine Person. Okay. Gut, dann keine kommen Person, wir schon mal in Setting oder die Kamera oder sowas wurde gebraucht. Ich weiß nicht.
Könnte natürlich auch sein.
Wenn das so eine fette IMAX-Kamera war, schon da. Wie alt sind die Filme? Fast...
Die sind schon was älter.
20.
No Country for Old Men 2006 oder sowas zu...
Ja, 15. Ja, so um den Dreh hätte ich gesagt.
So um den Dreh hätte ich geschätzt.
2007.
Ich
bin auch nicht ganz sicher.
2007, ja. 2007, da war ich doch recht nah dran. Und die sind beide von 2007 dann logischerweise, ne? Weil klar, kam ja zur Komplikation, dass die währenddessen was machen mussten oder was beide nutzen mussten. Also genau, also Schauspieler sind es nicht. Das heißt, es könnte halt Location sein.
Equipment.
Oder eben, wie gesagt, jemand... Ah nee, wir haben ja Personen generell ausgeschlossen. Also genau, Kameramann und sowas fällt dann auch raus. Regie fällt dann eigentlich auch raus. Ich überlege halt die ganze Zeit, gibt es irgendwelche Locations, die sich da überschneiden tatsächlich?
Also optisch ist es zumindest zum Teil, finde ich, die Landschaftsszenen haben eine gewisse Ähnlichkeit, hätte ich gerade behauptet. Aber ich
weiß absolut. Nicht, ob das stimmt. Doch, haben sie. Haben sie definitiv. Also,
aber die haben ja die Landschaftsszenen sind ja zum Teil wirklich in der Landschaft und nicht im Studio geschossen. Und die haben ja nicht die Landschaft zerbombt oder irgendwas. Oder.
Aber das... Deshalb, ich finde das, was ich am Anfang dachte, immer noch gar nicht so abwegig, dass die irgendwie verkackt haben, die Location also so quasi zu planen oder weil die dachten, okay, das spielt hier irgendwo im Nirgendwo, da müssen wir jetzt eh nicht groß mit uns mit anderen Leuten absprechen. Und dann standen die da auch auf einmal quasi am, oder wollten da hin und haben gesehen, oh, hier dreht gerade schon ein anderer einen Film. Weil das Setting ist wirklich super ähnlich bei beiden Filmen, also das Äußerliche. Also die waren bestimmt nah beieinander, die Drehorte. Deswegen bin ich auch immer noch bei den Locations irgendwie. Aber ob es halt vielleicht eine bestimmte Location war. Aber die einzigen Sachen, wo ich mich noch dran erinnere, ist halt bei There Will Be Blood gibt's halt noch diese Kirche, die irgendwie wichtige Szene darstellt, weil die da diese Austreibungsszene machen. Und am Ende weiß ich noch diese Bowlingbahn. Also quasi bei dem Daniel Day-Lewis, wo dann der Paul Dano zu ihm kommt und er ihn dann, Spoiler, umbringt auf der Bowlingbahn. Das ist so die letzte Szene vom Film. Das sind so die Locations, die mir gerade noch einfallen. Und da frage ich mich ja, gut, Bowlingbahn wäre jetzt nicht so dramatisch gewesen. Da findet man bestimmt noch eine andere. Kirche halt auch nicht so.
Das Problem ist, ich weiß halt bei No Country for Old Men, da habe ich zu wenig Bilder vor Augen.
Ich sag mal, der Marcel ist da schon auf der richtigen Spur, hat aber noch nicht die Krux gefunden. Also tatsächlich hat es etwas mit den Locations zu tun, die aber nicht die gleiche Location sind. Das ist schon mal wichtig.
Ah, das ist spannend. Kannst du nochmal sagen, welcher Film war zuerst? Also welcher wurde oder welcher musste pausiert werden? Hast du das erzählt?
No Country for Old Men musste pausiert werden.
Okay. Spontan. Das war auch dann tatsächlich, die standen auf einmal vor einer Sache, wo die gesagt haben, ah, Mist, jetzt müssen wir pausieren, bis das und das halt durch ist.
Ja, ist richtig.
Also um nochmal auf mein Öl zurückzukommen.
Es war das, ich möchte lösen, es war der kaputte Ölturm.
Weil die eine Szene, die ich nämlich auch noch kenne von No Country for Old Men, ist Javier Bardem an der Tankstelle.
Ja, genau, die habe ich auch noch, so. Ja.
Und das Problem ist nämlich, die konnten die Tankstelle nicht mehr authentisch darstellen, weil kein Öl mehr da war, weil die besagten Ölturm in die Luft gejagt hatten und hatten den Lieferengpass. Es macht alles keinen Sinn, aber
ich sag dir was, also das macht wirklich überhaupt keinen Sinn. Aber es hat tatsächlich mit dem Ölturm zu tun. Und ich hatte ein bisschen die Befürchtung, dass du sofort die Lösung hast. Aber du hast es leider nicht ganz richtig. Du hast dich dann selbst wegmanövriert, sag ich mal so.
Das ist natürlich schade. Aber es freut mich schon mal, dass mein erster Instinkt schon mal der richtige war. Aber
es ist
nicht dieselbe Location, sondern eine andere. Aber irgendwie war es davon, irgendwie ist es von dieser Location mit dem Bootturm abhängig. Wie kann es davon abhängig sein?
Ja, im Extremfall, weil es ein. Nee, ich bin zu weit weg.
Was kann denn bei einer Explosion so entstehen?
Brand. Rauch. Ah, nee, der ist ja dann weg in ein paar Wochen. Tote, Verletzte.
Ja, tatsächlich war die Richtung davor ein bisschen besser.
Ja, wahrscheinlich. Also welche Richtung? Die ich am Anfang hatte oder das mit Richtung Rauch?
Ich sag mal, die Kombination aus das, was du am Anfang hattest und Richtung Rauch.
Rauch. Ach, Rauch. Es war eine andere Location, aber es hat so heftig gebrannt bei dem, was Marcel meinte, dass das tatsächlich bis zur Tankstelle rübergehüpft ist. Und dann haben die einfach gesagt, das sieht kacke aus auf den Shots. Oder die haben gesagt, oh fuck, bevor jetzt die Tanke hier hochgeht, weil irgendwo Feuer ist, machen wir Ende. Mann!
Ich löse mal. Ihr wart sehr nah dran, aber tatsächlich haben die in der Szene, wo die halt diesen Bohrturm hochgejagt haben, haben die ein bisschen zu viel hochgejagt und übertrieben. Und es ist massiver Brand und Rauch entstanden. So viel Rauch, dass über dem Set von No Country for Old Men eine Rauchschwade war, die das Licht verdeckt hat. Und die konnten ein oder zwei Tage lang nicht drehen, weil die zu wenig Licht hatten. Und haben natürlich zum anderen Set gesagt, hey Leute, was soll denn der Scheiß? Wir brauchen Licht zum Drehen. Und so musste No Country for Old Men pausiert werden. Und es lag an There Will Be Blood.
Boah, ich muss sagen, da war ich aber wirklich sofort richtig nah dran.
Ja.
Aber hab dann leider den Sack nicht zugemacht.
Ja. Du hast dann dich tatsächlich wegmanövriert davon, wie ich gesagt habe. Also am Anfang habe ich noch gedacht, als du den ersten Satz gesagt hast, habe ich gedacht, oh Gott, wir sind hier in 10 Minuten durch hier, wenn das weiter in dem Tempo geht.
Aber das ärgert mich jetzt ein bisschen, weil der erste Instinkt ja komplett richtig war.
Aber soll ich euch was sagen?
Ja.
Ich finde, ich kann den Helm jetzt an dich geben.
Ich dachte kurz, es kommt ein Lob. Marcel hat das so gut gemacht. Du hast recht, das ist richtig doof mit dem
Headset. Und ich finde, ihr solltet von dem Level Experte runter auf Profi.
Naja, aber ich finde, wir haben uns lange noch an der Stufe festgehalten. Also es war jetzt nicht, dass wir da runtergeklatscht sind, sondern es war wirklich, wir sind ein bisschen ins Stolpern gekommen.
Ich hatte kurz wirklich die Angst, dass ich es heute viel zu leicht gemacht habe für euch.
Ach, das hast du letztes Mal schon behauptet. Das sehe ich nicht. So, Marcel, jetzt ist die Frage,
also ob du... Also ganz ehrlich, wir sind ja zwar runter, aber ich fand, wir waren trotzdem...
Ja, das war schon solide. Also Profi-Level würde ich euch ja noch zugestehen haben.
Okay. Vielleicht hängst du auch noch mit einem Bein auf der Expertentreppe, nach deinem guten Guess. Aber, also ich bin schon ein bisschen tiefer.
Aber Profis würden auch die nächste Frage beantworten können. Wenn es um kuriose Dinge geht, dann ist Japan ja durchaus eine gute Anlaufstelle. Japanische TV-Sender haben bei einem Film mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle etwas Einzigartiges gemacht, in Form von einer kleinen Textzeile, die oben links während des Films eingeblendet wurde. Was könnte es damit auf sich haben?
Oh Gott, ist das weit weg.
So, ich muss die Frage erstmal nochmal verstehen. Also, Japan macht gerne skurrile Sachen und hat bei einem Film mit Leonardo DiCaprio, der kein japanischer Film ist, sondern ein amerikanischer Film, haben die, während das bei ihnen gezeigt wurde in Japan, eine Textzeile eingeblendet.
Ja, haben Text eingeblendet, oben links, ja.
Haben Text eingeblendet. Einmal während dieses Films.
Nein.
Also haben mehrfach oder irgendwie Text eingeblendet auf jeden Fall.
Der Text, ich sag mal so, der Text hat sich, das sind schon...
Ist über den ganzen Film.
Der Text geht über den ganzen, also während des ganzen Films war oben links Text eingeblendet. Auch auf mehreren Sendern so von dem, also es war im TV, es war nicht im Kino. Und auf mehreren Sendern ist das passiert anscheinend, aber immer bei dem gleichen Film.
Okay, es klingt, also ich habe irgendwie so direkt Wolf of Wall Street oder sowas im Kopf und dann, dass das so skurril ist, dann haben die da als Text gemacht, irgendwie, das ist nur ein Film und nicht echt. Keine Ahnung was.
Das wäre auch stark. Einfach so eine Dauer ja. Anzeige. Achtung, hier läuft ein Film, was Sie sehen, ist Fiktion. Und was nicht ich live. Was ich auch schön fände, wenn die bei The Revenant einfach der Meinung gewesen wären, okay, der Film hier, der ist viel zu stumm, das ist für unsere Zuschauer viel zu langweilig. Wir überlegen uns jetzt, was könnte Leonardo DiCaprio in den Szenen gedacht haben? Und das machen wir oben rein, als Gedankenblasen, damit die Zuschauer dranbleiben.
Das gefällt mir auch gut. So, kompletter Quatsch.
ja. Ich habe schon mal eine Frage. Die Filme wurden mit diesem Dings ausgestrahlt, also offiziell ausgestrahlt, oder gab es vielleicht eine Gameshow, die das abgespielt haben und da was in diese Richtung zugefügt haben?
Nee, also es war eine offizielle Ausstrahlung von diesem Film, wie man okay. sich das auch bei so einem 20:15 Uhr Film vorstellt auf RTL oder Kabel 1 oder sonst
was. Aber nicht im Kino?
Nicht im Kino, von meiner Recherche her.
Okay.
Also jetzt ist ja auch wieder die Frage, das war ja offenbar ein bestimmter Film. Das ist ja erstmal die Frage, welcher Film. Wolf of Wall Street fand ich mit deinem Ansatz nicht verkehrt. Was gäbe es denn noch zur Auswahl? Leonardo DiCaprio hat ja nur 2-3 Filme gemacht.
Zu viel leider. Aber es klingt ja so, wenn Niklas das schon so sagt, Richtung skurril oder dass es verrückte Game-Shows da gibt, klingt das ja so, als würden das schon irgendwie eine Art von extremen Film sein.
Habe ich das Wort skurril in der Frage?
Nee, skurril, aber hat verrückte Game-Shows? Wie hast du es genannt?
Ich habe auch keine verrückte Gameshow.
Was hast du gesagt? Ich hab,
schön, dass du hier rein interferierst. Ich habe nur gesagt, wenn es um kuriose Dinge geht, dann ist Japan ja durchaus eine gute Anlaufstelle. Ja,
kurios.
Also deine skurrilen Gameshows hast du dir ein bisschen aus dem Kopf
aber die gibt's.
Ja, das stimmt.
Okay,
das stimmt.
Kurios,
Entschuldigung. Eigentlich schade, weil das dachte ich gerade auch schon, okay, vielleicht haben wir zwischendurch so Fragen eingeblendet und haben das so interaktiv gemacht. Aber vielleicht ist die Idee trotzdem gar nicht so blöd mit so interaktiven Sachen, dass die Zuschauer sich irgendwie beteiligen konnten oder quasi irgendwie Tipps abgeben konnten, wie es weitergeht.
Ich habe eine Idee, aber die ist ganz weit weg von kurios und spaßig. Pearl Harbor.
Das ist falsch.
Ah, aber das war doch, hat er da nicht auch mitgespielt?
Nein.
Wer nee, ist? Ich ach verdammt, wer ist denn nochmal der bei Pearl Harbor, der Hauptdarsteller?
Ist das Josh Hartnett sogar? Bin mir gerade nicht ganz sicher, aber Leonardo DiCaprio hat bei Pearl Harbor nicht mitgespielt.
Nee, das kann gut sein. Ich habe gerade.
Ich glaube, ist es sogar Ben Affleck und Josh Hartnett?
Ah, das kann sein, ja. Ich weiß es aber gerade auch nicht sicher, um ehrlich zu sein. Ist bei mir auch wieder
Pearl Harbor. Es geht nicht um Pearl Harbor.
Ja, aber mich interessiert das natürlich jetzt trotzdem, wer der Hauptdarsteller war. Aber
ich überlege in der Zeit schon mal weiter. Und zwar, ich glaube, wie gesagt, ich glaube, das Wichtige ist, dass wir auf den Film kommen. Ich glaube, wenn man den Film hat, dann kann man viel, viel leichter darauf, was sie eingeblendet haben. Das heißt, gehen wir einfach mal Filme durch und überlegen, was es für Optionen gäbe. Wenn man sagt, Shutter Island könnte, aber...
Die Frage ist, was für ein also hat es einen Japan-Bezug oder hat das einen kuriosen Bezug?
Ja, das ist natürlich die Frage.
Das weiß ich ja noch nicht. Aber Shutter Island sehe ich erstmal nicht. Inception wüsste ich jetzt auch nicht, warum. Obwohl Inception gibt's den. Ist der ist das ein japanischer Schauspieler? Also der Obermillionär?
Nee. Doch.
Ja, das weiß ich nicht, aber interessante Idee. Also,
ach so. Ja, die Idee finde ich auch gut, aber
braucht nee,
der
Connection da.
Der Obermillionär ist doch der Dingens hier von meine Güte, jetzt stehe ich richtig.
Nee, ich meine nicht Murphy, Killian Murphy. Nee, den meine ich nicht. Ich meine den Sayo oder wie der da in dem Film heißt, bei dem der am Anfang auch in den Träumen ist und sowas. Ich glaube, wir verrennen uns hier gerade, aber
wahrscheinlich,
der die ganze Airline gekauft hat.
Das könnte durchaus ein Japaner sein. Ich weiß es auch nicht, aber er ist dann ist ein Zufall und hat nichts damit zu tun, worauf ich hinaus will.
Okay.
Titanic. Nehmen wir mal einfach Titanic. Hat das
Titanic?
Catch Me If You Can.
Ich glaube, ihr rennt dann zu viel im Kreis. Ich sag mal, von den Filmen, die ihr gerade genannt habt, da war schon der Richtige dabei.
Oh nein.
Es war doch Shutter Island. Richtig, Niklas?
Falsch.
Shit.
Wolf of Wall Street.
Auch falsch.
Inception.
Ja.
Es ist Inception, doch, also hat aber nichts mit ihm zu tun.
Okay. Oh, okay.
Inception, okay. Oben links. In welchem, vielleicht ist ja immer angezeigt, in welchem Traumlevel die sind, weil die das sonst, wenn man das, ist sonst so kompliziert. Nein, echt?
Ja, genau. Stark. Richtig. Genau richtig.
Stark, Tobi.
Sehr die, gut. Die japanischen TV-Sender hatten anscheinend Angst, dass die Zuschauer zu sehr verwirrt sind, was da abgeht. Und haben links oben immer tatsächlich das Traumlevel eingeblendet, wo man gerade unterwegs ist. Und deswegen hat sich der Text auch verändert, weil sich natürlich das Traumlevel verändert. Und ich finde, das war eines Profis würdig, also kannst du mir den Helm zurückgeben.
Das war eines Profis
würdig, Marcel. Da hast du jetzt aber von 0 auf 100, Tobi. Erstmal den Film richtig.
Aber naja, den Film, also, Lucky. Da musste ich aber noch ein paar Mal sagen.
Ja, musst du noch ein bisschen mithelfen und aber sagen, okay, es ist der richtige Film. Aber dann gut sofort die Schlussfolgerung gezogen. Gut. Jetzt hast du mich da runterfallen sehen auch. Ich hing noch mit einem Fuß oben und jetzt bin ich aber auch wirklich aufgeprallt auf dem Profiboden.
Ach so, du bist hinterhergerutscht. Ja,
ist okay. Ja.
Aber ihr habt ja noch zwei Gelegenheiten, mindestens noch weiter die Treppe runterzufallen. Mhm. Genau. Schauspieler gehen bei der Recherche für ihre Charaktere ja häufiger in Extreme. John Travolta hat für eine seiner berühmtesten Rollen mehrere Shots Tequila geäxt und sich dann auf den Boden eines warmen Whirlpools gelegt. Warum und für welchen Film könnte er das gemacht haben?
Ja, erstmal kommt Pulp Fiction in den Kopf bei mir direkt.
Ja, ist klar.
Weil das, da hätten wir schon mal einen großen Kult.
Oder hier, wie heißt das? Saturday Night Fever oder wie heißt er?
Ah, da kann ich nichts zu beitragen, leider.
Ich habe das Gefühl, ihr nennt einfach die beiden Filme, die ihr kennt, wo John Travolta dabei ist.
Ja, der ist auch bei Face.
Ja, und einer von den beiden ist es ja auch, jetzt sei ehrlich. Ja,
aber Pulp Fiction ist halt natürlich, wir können ja erstmal rumspekulieren hier.
Okay.
Warum Tequila sich reingeschäppert und sich dann auf den Boden eines warmen Whirlpools gelegt?
Genau.
Ein warmer Whirlpool heißt für mich auch ein gefüllter warmer Whirlpool, ne?
Ja, das wäre halt die Frage.
Also er ist dann unter Wasser. Ja, das weiß ich, das kann er.
Ja, ja, der Whirlpool war gefüllt, ja.
Hoffentlich mit Wasser.
Also wir müssen auch noch sagen, die gehen ja in die Extreme in der Recherche bzw. in der Vorbereitung. Mhm. Das heißt, irgendwas wollte er damit ja erfahren oder ausprobieren, wie sich das anfühlt.
Wenn der ertrinkt und wir haben Blubberblasen im Whirlpool, das ist ja vielleicht auch nochmal wichtig.
Ja.
Tequila einfach, vielleicht hat das gar nichts damit zu tun und er hatte Bock.
Es hat damit zu tun.
Ja, natürlich.
Das ist nicht einfach nur eine Fun-Note.
Das heißt, der hatte ja, also nach 10 Tequila, die merkt man schon. Da ist man nicht mehr bei null. Da ist man 10? Schon.
Ich habe nichts von 10 gesagt. Was hast du?
Mir gefällt, wie du denkst. Wenn ich in einer japanischen Quizshow 10 Tequila trinke.
Aber ich habe auch das Gefühl, hier ist ein bisschen so das, sage ich mal, von den eigenen Gewohnheiten auf andere schließen.
Nein, also hast du überhaupt eine Zahl genannt?
Nee, nein.
Okay.
Die Zahl ist, glaube ich, auch nicht bekannt.
Aber wenn man Tequila trinkt, dann ja wohl 10. Das ist doch bekannt.
Das muss man gar nicht aus der Haustür gehen.
Okay.
Okay, vielleicht hat der den Tequila auch unter Wasser ausgekotzt.
Okay. Nee. Also möglich, ne?
Also ich meine, die Frage ist, warum sonst? Entweder du probierst halt aus, wie es sich anfühlt, betrunken unter Wasser zu sein. Das ist der eine Sinn, warum du da Alkohol trinkst. Oder du willst wissen, wie sich Alkohol unter Wasser verhält. Wenn du es, es könnte auch sein, dass er einfach Alkohol unter Wasser, also dass es nicht richtig getrunken hat, sondern nur so im Mund hatte und dann aus dem Mund hat rausgelassen und wollte einfach schauen, okay, was passiert dann? Ich sehe noch überhaupt nicht den Sinn, oder das ist Tobi. Ich überlege
da. Mir gefällt Option 1 ein bisschen besser. Dass er vielleicht so ein bisschen dizzy im Kopf sein wollte, wahrscheinlich irgendeine Szene, wo irgendwer ertrinkt, dann hast du viele Blubberblasen, er legt sich ja unten hin und merkt diese Orientierungslosigkeit, man weiß nicht, wo oben und unten ist und in die Richtung. Hätte ich jetzt für realistischer gehalten, als dass ich Tequila aus meinem Mund laufen lasse und gucke, was damit passiert.
Verstehe ich, ja. Jetzt mal die Frage, welcher Film und in welchem Zusammenhang macht das irgendwie Sinn?
Und ist das überhaupt der richtige Ansatz unseres
Gedanken? Das ist richtig, ja. Aber könnte das irgendwie überhaupt Sinn machen mit einem Film? Ich glaube, Pulp Fiction bist du eher der Experte als ich tatsächlich. Das ist, glaube ich, eher so dein Gebiet.
Aber ich sehe gerade so, der hat ja auch so unendlich viele verschiedene Szenarien. Ich habe gerade keinen Wasser-Ertrinken-Modus
im Blick. Sagen wir mal so, ihr seid schon auf einer gar nicht schlechten Fährte, aber es geht vielleicht nicht unbedingt um das Wasser und den Tequila an sich. Dann vielleicht eher um das Gefühl, was das auslöst.
Panik, Todesangst.
Ja, mit dem Gefühl, genau. Also wir meinen ja was, ja. Das Gefühl. Orientierungslosigkeit. Oder es geht um was, es geht doch um Saturday Night Fever und es geht um so ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht Schwerelosigkeit, aber du hast ja im Wasser ein ganz anderes Körpergefühl als außen. Oder so um Trägheit und so, also wenn du dich bewegst und sowas. Ich weiß nicht mehr genau, warum dann der Tequila sein muss, ehrlich gesagt.
Vielleicht kannst du mir ganz kurz mal helfen, Saturday Night Fever. Kannst du mir irgendwelche Infos geben? Weil
Musical, Lieder, viel Getanze. Also vor allem diese ikonische Tanzszene ist da, wo er so alleine am Dancefloor ist. Der slidet da so rein und danst dann da so rum. Das ist so die ikonischste Szene, die man so kennt.
Die ikonische Tanzszene ist für mich bei Pulp Fiction. Aber vielleicht hängt es auf jeden Fall irgendwie mit Tanzen zusammen. Man kriegt da so ein paar...
Das ist ja tatsächlich von Quentin Tarantino Absicht, dass er in Pulp Fiction tanzt. Das ist eine Hommage an...
Ich habe Saturday Night Fever nie gesehen und wie du gerade gemerkt hast, habe ich auch keine... Wusste ich nicht, was das ist. Aber außer ich den Titel kenne.
Die beiden Szenen hängen tatsächlich zusammen und haben beide überhaupt nichts damit zu tun.
Ja, optimal.
Wir sollten wieder bei den 10 Tequila anfangen.
Ich glaub, zurück zu den 10 Tequila.
Ich grenze es mal noch weiter ein, bevor ihr zu sehr bei Saturday Night Fever bleibt. Es ist Pulp Fiction.
Es ist Pulp Fiction.
Ja, das dachte ich mir auch schon, dass es eher Pulp Fiction ist. Aber das Problem ist, ich bin bei Pulp Fiction echt, ich habe den tatsächlich nur einmal gesehen und weiß, die essen sich am Anfang gerne einen Burger. Und dann bin ich aber auch schon fast halbwegs raus, was jetzt den inhaltlichen Ablauf des Films angeht.
Ja, ich habe da schon noch relativ viel parat, aber ich weiß jetzt nicht, ob, wenn ich das aufzähle, also ich sehe auf jeden Fall nichts, wo er, wenn ich mich nicht irre, irgendwie unter Wasser ist oder irgendwie sowas.
Gibt es ja was, wo er irgendwie betrunken ist oder oder unter Drogeneinfluss oder irgendwas, wo er so ein bisschen irgendwie bewusstseinsverändernd oder wahrnehmungsverändernd, weil aus irgendeinem Grund muss er ja unter Wasser, das verändert ja was an der Wahrnehmung, oder wo er so ein Taubheitsgefühl hat oder sowas. Ja,
der ist immer mit mir, also da, wo er auch später tanzt und so, der ist mit der ihr unterwegs, die knallt sich ja auch ordentlich Drogen rein, ich weiß gar nicht mehr, ob der sich auch eine Line zieht oder sowas. Und da ist er so ein bisschen, also da ist, hab ich, ist das Einzige, wo ich gerade Drogen im Kopf habe. Dann am Ende ist er, ja, Spoiler, auch gar nicht mehr da.
Der ist aber, aber sowas könnte es doch sein, dass er sagt, okay, ja, wie kann ich das am besten irgendwie vielleicht nachstellen, ohne dass ich jetzt tatsächlich Drogen nehme? Und hat halt vielleicht irgendwo sich Expertenrat geholt oder keine Ahnung, die Leute haben ihm halt gesagt, hey, das fühlt sich so ein bisschen so ähnlich an, wie wenn du unter Wasser wärst. Du hast so irgendwie ein anderes Körpergefühl, du hast so ein leichtes, so ein Taubheitsgefühl oder keine Ahnung, also irgendwie so ein dumpfes Gefühl einfach. Und dann dachte er sich, okay, das kann ich am ehesten unter Wasser irgendwie nachstellen.
Ich höre, sehe den Opferhelm nicken.
Der Opferhelm nickt, denn es ist so, John Travolta spielt in Pulp Fiction ja Vincent Vega. Und Vincent Vega hat ein Heroinproblem, was man im Wesentlichen daran erkennt, dass er halt diesen Dealer kennt, wo er dann später mit Mia ist und, sag ich mal, auch so ein bisschen Habitus hat von jemandem mit einem Drogenproblem. Aber John Travolta wollte für die Recherche nicht so weit gehen, um sich Heroin zu spritzen und hat dann Quentin Tarantino gefragt, ob der jemanden kennt, mit dem der reden kann. Quentin Tarantino hat ihn dann weitergeleitet an die zuständige Behörde, also an eine Person. Und diese hat John Travolta dann gesagt, was einem Heroinrausch am nächsten kommt, ist, wenn du dich in warmes Wasser legst und vorher 10 Tequila, wie Marcel sagt.
10?
Nein,
die hat gesagt. Ich dachte jetzt, das wäre wirklich.
Nein, aber sich mit Tequila zu betrinken und dann in einem warmen Pool legen. Und John Travolta sagt so, ja, okay, das können wir machen, kein Problem. Hat dann zusammen mit einer Freundin von sich Tequila geäxt und sich dann in den warmen Whirlpool gelegt, um zu simulieren, dass er Heroin genommen hat. Als Recherche für Pulp Fiction.
Okay, crazy. Ich bin ein bisschen interessiert, das selber zu testen, muss ich zugeben.
Ja, tatsächlich.
Also das Tequila-Ding, nicht das Heroin-Ding.
Tatsächlich, als das beschrieben war, habe ich auch kurz überlegt, so, ja. Aber
vielleicht ist Tequila, viel Tequila-Shots ist halt schon hart, ne?
Also ich habe die besten Erfahrungen mitgemacht, muss ich sagen.
Ich muss mal ehrlich sagen, in meinem Kopf ist das auch keine super angenehme Vorstellung, komischerweise. Also eigentlich soll das, also schätze ich mal, eher ein angenehmes Gefühl vermitteln. Aber in meinem Kopf finde ich das nicht so angenehm.
Aber du also hast vergessen,
dass es unter warm Wasser ist. In einem Whirlpool. Ja, ja, klar, aber da so auf dem Boden liegen, weiß ich nicht. Ich glaube, für mich wäre es nichts.
Überblasen. Nee, der Hit wird's. Na, egal. wir haben lange gebraucht, nicht wahr?
Ja, ich bin mir ein bisschen unsicher. Also, was würdet ihr meinen? Ich habe euch schon.
Wie schwer geht's denn weiter?
Also, wir haben jetzt noch eine Frage.
Und wird die eher schwerer oder leichter?
Ich finde die auch relativ einfach.
Ach, Gott.
Deswegen.
Ja, komm. Wir sind immer noch krasse Fanboys nach dieser wundervollen Treppe. Und dann darfst du mir den tollen... Es ist halt frech, Marcel, dass du den wunderschönen Helm nicht tragen kannst.
Ja, das ist echt bedauerlich. Das tut mir auch
leid für dich. Aber,
ja. Dafür, da kann man jetzt gerade leider nichts machen.
Wenn Marcel mal wieder vor Ort ist, dann kriegt er den Opferhelm die ganze Zeit ja. auf den Kopf.
Dauerhaft. Super. Das macht ein weiteres Kommen ja sehr reizvoll.
Nee,
ja.
Ich hole den Tequila. Nee,
aber Tobi, ich finde, wir schreiten mit Würde diese Treppe herunter.
Ich finde, also, das war nicht runtergestolpert, das war schon ein Schritt.
Ja.
Ein normaler Schritt.
Das war ein souveräner Schritt. Nee, wir gehen da auch jetzt einfach mal einen Schritt runter.
Ja.
Das wir müssen nicht, aber wir machen's.
Leichte Höhenangst. Wenn man zu weit oben
ist. Schauen wir uns mal an, ob ihr noch einen weiteren Schritt runter macht. Die fünfte und letzte Trivia-Frage für heute. Warum wurden bei der Produktion von Seven $15.000 für Bücher ausgegeben?
Die einfachste Antwort wäre wahrscheinlich, weil die irgendwo im Hintergrund zu sehen sind.
Aber das ja.
Hammer. Set.
Das ich war bin froh, Setting. Dass du das nicht das Budget von Sets verwaltest.
Wie wäre es, wenn wir da... Okay, wir brauchen 15.000 Bücher hier. 15.000 Bücher...
Nicht nein, Dollar. Nein, die größte Herausforderung ist hier, dass ihr die Frage richtig versteht. Ich lese sie nochmal vor. Warum wurden bei der Produktion von Seven $15.000 für Bücher ausgegeben?
Ja, okay. Das ist ach, echt ehrlich. Schwer. Wenn man die eingeblendet sieht, ist es bestimmt einfach, aber...
Komm, so lang war der Satz nicht.
Ja, aber bei dem ersten Wort fängt das Gehirn schon an zu rattern. Warum?
Genau
warum?
Wenn es schon irgendwie losgeht mit Seven, dann fängst du sofort an, drüber nachzudenken. Hörst du noch halb zu.
Sieben Todsünden.
Das sind auf einmal Sachen wie 10 Tequila-Shirts oder Quiz-Shows. Das ist auf einmal so Gedankensprünge.
Okay, $15.000 für Bücher.
Also, mehrere Optionen. Erstmal, es war tatsächlich irgendwas, was mit Setting zu tun hat, was tatsächlich im Film inhaltlich genutzt wird. Das wäre die erste Idee. Eine zweite Idee wäre, die haben tatsächlich die Bücher genutzt, also weil es inhaltlich so relevant war. Jetzt die Frage, gibt es Bücher, die so teuer sind? Also im Sinne von psychologische Studien über irgendwelche Sachen, dass sie sagen wollten, okay, wir wollen diesen psychopathischen Mörder oder das, was der tut, diese Rituale, das hat ja viel so Ritualmäßiges, das wollen wir tatsächlich so an irgendwas Bestimmtes anlehnen oder sehr realitätsgetreu darstellen. Und deswegen holen wir uns zur Recherche. Ist ein bisschen übertrieben, $15.000 für Bücher auszugeben. Aber dass es tatsächlich inhaltlich relevant war, was in den Büchern drin steht.
Mhm. Oder die haben, oder hast du noch eine dritte Option?
Nee, das waren die beiden, die mir spontan eingefallen sind.
Oder die haben gegebenenfalls die ganzen sieben Todsünden, die sind ja in irgendeiner Art verbildlicht oder sowas und die haben irgendwelche Originaldokumente im Film darstellen wollen, wo das drinsteht, weil das so ein, warte, waren das Bibelsachen? Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Aber irgendwas vielleicht Altes, Heiliges und irgendwie sowas und das wollten die tatsächlich eben möglichst original haben und mussten deshalb 15.000 Bücher kaufen.
Also es sind natürlich die sieben Todsünden aus der Bibel.
Es sind sieben aus der Bibel, okay.
Ja. Und jetzt halt die große Frage, haben die vielleicht, haben die wirklich gekauft oder die geliehen?
Ausgegeben? Wie hieß das?
Weil die Frage ist, zum Beispiel, ich könnte mir vorstellen, also ich frage aus dem Grund, weil ich mir denken könnte, wie du, dass deine Richtung gar nicht so schlecht ist und die sich vielleicht irgendwie aus dem Vatikan oder keine Ahnung halt tatsächlich Originalsachen geliehen haben für den Film, gesagt haben, hey, okay, wir würden gerne die Originale benutzen.
Und dann
die haben gesagt haben, ja, das ist aber halt schon krass, also da müsst ihr schon ein bisschen was für blechen, weil heilig und so. Und der Betrag deswegen auch so hoch ist, weil die irgendwie zwei oder drei Original-Bibeln, Dokumente, wie auch immer, aus dem Vatikan zum Beispiel haben liefern lassen und wieder zurückgegeben haben.
Interessante Idee. Totaler Quatsch.
Alles total, also auch mit heiligen, also Originalsachen, das ist Quatsch.
Das ist die falsche Richtung.
Das ist
aber die haben mir gefallen. Das Einzige, wo ich sagen würde, das war ein guter Gedanke, ist, dass halt die Frage wirklich lautet, es wurden $15,000 für Bücher ausgegeben. Hm.
Brennen irgendwo Bücher oder irgendwas? Aber 15.000 ist schon mal eine
Hausnummer. Ja, da müsstest du die ja trotzdem erstmal kaufen, ne? Also, wenn die verbrennen.
Ja, aber wenn du, vielleicht sind da ja auch für $1,000 Bücher und die verbrennen und dann mussten die 15 mal den Shot machen und deshalb mussten die auf einmal so viel ausgeben. Aber ich weiß gerade gar nicht, ob irgendwo Bücher brennen. Deshalb ist das vielleicht auch.
Also ich habe dazu jetzt keine Szene im Kopf, wo auf einmal so ein Bücherhaufen brennt, ehrlich gesagt. Also nicht, dass ich wüsste.
Aber ich sag mal so, man sieht das Ergebnis von diesen $15,000 und es ist auch tatsächlich ein Plot-Device. Also es ist kein Hintergrund irgendwie, der das nicht weiter von Bedeutung ist.
Okay, würde es jetzt Sinn machen, wenn wir versuchen, diese blöden 7 Todsünden aufzuzählen?
Ich glaube, es würde Sinn machen, wenn wir nochmal kurz den Film uns anschauen. Einen Moment, da nochmal kurz reinblicken, welche Szene damit gemeint sein könnte. Weil ich habe gerade im Kopf diese Malereien an den Wänden, wenn ihr so in die Wohnungen reinkommt von ihm, dieses ganze Ritualmäßige.
Ist ja einfach nur irgendwie blutig dahingeschrieben.
Ja, ja, ganz genau. Und halt die Endszene, beziehungsweise quasi.
What's in the box?
What's in the box? Genau, unter den Telefonmasten da auf dem Feld. Das habe ich gerade so spontan im Kopf, wenn ich an den Film denke. Mit Büchern.
Ich habe auch noch.
Mir da wenig spontan.
Die paar Todsünden, ich habe den guten Brad im Kopf von Morgan Freeman. Mhm. Taxifahrt nachher mit Kevin Spacey.
Gehen wir mal ein bisschen in eine Szene rein. Wohnung ist zum Beispiel ein gutes Stichwort. Und es gibt ja eine sehr interessante Szene in dem Film, wo man in die Wohnung von John Doe geht.
Ja, das ist ja die ich gefühlt meinte, wo die diesen Flur entlang gehen und dann diese Tür aufmachen und dann ist da doch mit Blut oder irgendwas, oder ist das nicht seine Wohnung? Verwechsel ich das gerade?
Ich habe bei der Wohnung gerade irgendwie so eine Szene im Kopf, dass da alles so amtlich runtergekommen ist und nicht?
Ich muss so nur lachen, wegen dem amtlich runtergekommen.
Ja, amtlich mache ich gerne. Und ja, da können ein paar Bücher rumstehen und die nutzen die, aber Niklas meinte ja schon, das ist ja gar kein Setting oder sowas. Das ist ja wirklich etwas, worauf verwiesen wird. Oder was genutzt wird, richtig.
Ich befürchte, wenn es jetzt nicht Klick macht bei euch, dann
haben wir die Szene nicht gut genug im Kopf.
Also, da ihr jetzt so ratlos guckt.
Ja.
Die Sache ist nämlich, wenn man John Doe's Wohnung betritt, ist sie tatsächlich amtlich runtergekommen, sehr dunkel beleuchtet, aber sie hat noch ein einmaliges Element, nämlich dass fast alle Wände mit selbstgeschriebenen Büchern voll sind. Bücher, die von vorne bis hinten vollgeschrieben wurden von John Doe, die sich im Endeffekt Somerset, also Morgan Freeman, mitnimmt und durchliest, um ein Gefühl für den Killer zu bekommen. Und da sind so viele Bücher drin, dass David Fincher gesagt hat, ich will, dass die echt sind. Ich will, dass die alle wirklich geschrieben werden. Und hat dann wirklich mehrere Leute engagiert für insgesamt $15,000, um alle diese Bücher zu schreiben. Und irgendjemand hat ausgerechnet, wie lange es eine Person, wie viel Zeit eine Person benötigen würde, um diese Bücher zu lesen. 2 Monate. Alle. Also
Zu schreiben mit was? Also konnte da jeder irgendeine Kindergartengeschichte hinhauen? Hatte das irgendeinen Bezug, weißt du das?
Was da genau drin steht, kann ich dir nicht sagen. Aber es wird in dem Film gesagt, dass es halt die Gedanken von John Doe sind, wo er halt sich über die Welt aufregt, über alles, was falsch läuft, darüber, dass niemand mehr Kultur hat und so weiter und so fort. Und ich vermute, der hat denen den Auftrag gegeben, auch wirklich sowas da reinzuschreiben.
Vermutlich, ja.
Aber faszinierend, ne? Dass das alles echte, vollgeschriebene Bücher sind.
Das ist wirklich faszinierend. Das finde ich ist ein krasses Commitment auf jeden Fall.
Ja. Vollgeschrieben finde ich das Gruselige.
Ich würde es fast unnötig nennen.
Ist schon an der Grenze zu
unnötig. Das reicht eigentlich, wenn du 2 Bücher davon schreibst, und weil die anderen siehst du ja nur. Ja. Also, aber David Fincher, man weiß ja, dass er ein Perfektionist ist und da kam anscheinend der Perfektionist in ihm durch.
Ich find's geil, wenn du diese Bücher irgendwie danach bei eBay versteigerst und die unendlich viel wert sind oder sowas. Und sich das nachher wieder lohnt.
Tatsächlich stimmt. Wäre interessant, ob es die Bücher noch irgendwo gibt.
Ja, das meine ich auch, was da so da drin steckt. Ob das nachher vielleicht sogar irgendwo... ich glaube nicht, dass da unendliche Romane drin stecken. Aber
es ist ja schon spannend, weil es gibt ja nur diese begrenzte Anzahl da an Originalen. Also an sich wären die bestimmt jetzt nicht ganz wertlos. Ich meine, der Film ist ja durchaus doch sehr bekannt und hat so Kultstatus. Wenn man da sagt, hey, ich habe eins von diesen Büchern, was da im Regal steht, würden Leute bestimmt Geld für ausgeben.
Ich würde sagen, zum Abschluss müsst ihr dann noch einen Step nach unten nehmen.
Ja, aber gern.
Marcel, wir sind an dieser Stelle Amateure des heutigen Tages.
Ja, so siehst du mit deinem Helm auch aus. Ist gut, dass du einen Helm auf hast. Als Amateur musst du dich schützen.
Wer weiß, was hier von der Decke rieselt.
Und wir würden auf jeden Fall kein Wissen.
Wir würden sagen, das war's mal wieder mit kuriose Filmfakten. Wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Kommentiert uns gerne, ob ihr die Sachen wusstet, schon mal davon gehört habt. Oder gegebenenfalls auch, ob ihr mal ein Special in eine gewisse Richtung haben wollt. Also ein Themenbereich, wo es nur um die kuriosesten Filmfakten gehen soll. Wünschen euch einen wunderschönen Tag, wie ich gerade schon gesagt habe. Und rappen das ab.
Rap, rap, rap.
Rap, rap, rap. Rap, rap, rap.